Nein, es ist nicht ein Herz und eine Seele, es ist Pichlers Podcast. Und zum letzten Mal hören wir diese vertraute Melodei, denn es ist der Podcast von Dominik Pichler, Kevelers Bürgermeister, der sich jetzt zur Wiederwahl stellt. Dominik, erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo Christian.
Und ich glaube jetzt so, ja, knapp 10 Tage vor der Wahl, wir nehmen diesen Podcast ja ein bisschen früher auf, da wächst doch so langsam aber sicher im sportlichen Bereich der Puls, oder?
Ja, im sportlichen Bereich schon. Die Anspannung ist da. Wären wir im Fußball, würde ich sagen, wir befinden uns in der 80. Minute. Und da wäre das sehr merkwürdig, wenn man am Platz steht und völlig cool da rumsteht und sich denkt, was interessiert mich das denn? Nee, klar, es geht um meinen Job. Es geht darum, soll die Arbeit der letzten 5 Jahre fortgesetzt werden oder nicht? Und da man natürlich immer nur ein Stimmungsbild kriegt, innerhalb der eigenen Filterblase natürlich links und rechts fragt, aber natürlich nie so ein richtiges, ernsthaftes, endgültiges Bild hat, wie so eine Wahl denn vielleicht ausgeht. Zumal ja dann auch noch jeder in der Wahlkabine für sich ganz alleine ist und auch ankreuzen kann, was er will. Und ich auch nicht bei jedem weiß, ob er mir nur auf die Schultern klopft und sagt, ich würde dich wählen oder ich werde dich wählen. Und dann bleibt es beim Würde, weil er nämlich dann gar nicht wählen geht. Das sind Dinge, die man nicht einschätzen kann, die man nicht beurteilen kann, die man erst am 13. September weiß. Und deswegen bleibt es spannend.
Tja, das definitiv. Wir werden übrigens auch in diesem Podcast noch die ein oder andere Frage von unseren Hörerinnen und Hörern beantworten. Wir werden klären, von wem die Anfangsmelodie kommt und wir werden natürlich noch so ein bisschen auch auf das generelle Stimmungsbild schauen, denn du hast gerade schon was Richtiges gesagt, Dominik. Die Frage ist, gehen die Leute denn auch wirklich wählen? Bei der vergangenen Kommunalwahl lag die Wahlbeteiligung gerade mal bei knapp über 50% derer, die wählen dürfen. Das sind in Kevela rund 24.000. Das sollten natürlich schon nach Möglichkeit etwas mehr werden. Wie ist im Moment so deine Einschätzung, auch wenn du auf die Briefwahl schaust, denn Corona hat ja da doch einiges durcheinander gewirbelt. Immer mehr Leute wollen vielleicht per Brief ihr Kreuzchen machen. Wie ist da im Moment so in der Stadt das Stimmungsbild?
Wir haben deutlich mehr, wie im Übrigen in allen anderen Städten rundherum auch, wir haben deutlich mehr Briefwähler jetzt schon als bei der Kommunalwahl 14 und bei der Bürgermeisterwahl 15. Da waren das jeweils so circa 2400 Briefwähler auf circa 24.000 Wahlberechtigte, also 10%, die gewählt haben in Form von Briefwahl. Wir sind jetzt heißt Montag, 13 Tage vor der Wahl, sind wir bei 4.300. Mhm. Also ich gehe davon aus, wir sind am Ende wahrscheinlich so irgendwo bei 4.800. Auch deswegen, weil man das leicht rechnen kann, da hätten wir alleine über die Briefwahl eine Wahlbeteiligung von 20% bereits. Ja. Das gibt natürlich keine Gewähr, dass dann die Wahlbeteiligung insgesamt höher ist. Denn wenn jetzt im Prinzip nur Leute gewählt haben, die ansonsten jetzt in die Wahlkabine gegangen wären, dann landen wir wieder bei einer Wahlbeteiligung von 50%. Und das wäre ein bisschen schade, denn wir hatten das Thema ja schon mal. Im Stadtrat werden ja nun auch ganz wesentliche Dinge entschieden, die uns unmittelbar vor Ort betreffen, ob das Kindergartengebühren sind, ob das Ausbau von Straßen ist, ob das Schulausstattung ist, ob wir ein Feuerwehrfahrzeug anschaffen und so weiter und so fort. Stadtplanung, also wie soll welcher Platz aussehen, wo soll ein Baugebiet hin, all diese ganzen Dinge, die im Stadtrat entschieden werden. Und letzten Endes ist es auch so, dass man den Bürgermeister nun mal häufiger sieht, gerade in einer Kleinstadt, als jetzt seinen Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten, weil der halt eben permanent auf allen möglichen Veranstaltungen rumturnt, jedenfalls dann, wenn kein Corona ist. Mhm. Und da macht das natürlich schon Sinn, sich insbesondere für die Kommunalwahl zu interessieren. Leider sehen das nicht alle so und deswegen war halt wohl auch früher die Wahlbeteiligung immer eher schwach. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass jetzt in diesem Jahr mehr Leute zur Wahl gehen.
Und du hast auch schon gesagt im letzten Podcast, dass natürlich auch dafür gesorgt ist, dass bestmögliche Sicherheit für alle Wähler natürlich gegeben ist. Klar, eine Maske, die sollte man natürlich definitiv dabei haben. Aber vielleicht können wir den Blick auch noch mal kurz ein bisschen weiten. Wir haben verstörende Bilder zuletzt auch gesehen aus Berlin bei verschiedenen Corona-Demos, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder. Und ich glaube, mehr denn je ist ja ein demokratisches Maßhalten, nenne ich es mal, ja wahrscheinlich umso wichtiger. Das heißt, das Kreuzchen machen, ganz egal, ob es nur um die Kommunalpolitik geht oder generell, wenn man wählen darf, das sollte nicht nur, haben wir auch schon mal gesagt, nicht nur Bürgerrecht, sondern auch ein Stück weit Bürgerpflicht sein.
Sehe ich ähnlich. Also gerade wenn ich jetzt Corona betrachte und die Anstrengungen, die wir unternommen haben, das in den Griff zu kriegen, solange es keinen Impfstoff gibt und insbesondere auch die Entbehrungen. Mit Entbehrungen meine ich insbesondere die Kinder, die alle eine Zeit lang nicht in die Schule oder in den Kindergarten durften, die Eltern, die möglicherweise auch deswegen zu Hause bleiben mussten, die Kurzarbeit, die Schließung von Betrieben für Wochen, bis die irgendwann mal wieder aufmachen durften, der gesamtwirtschaftliche Schaden, der einfach da ist. Aber auch jetzt in ganz anderen Bereichen, auch die Kirchen waren ja ein Stück weit geschlossen und da kommt ja eins zum anderen und das alles aufs Spiel zu setzen, weil man sich darüber beschwert, dass man dazu verpflichtet ist, eine Maske zu tragen. Das ist also ich finde das einigermaßen absurd. Also selbst wenn ich in Frage stelle, ob das was nutzt oder nicht. Aber ich sag mal so, das erinnert ein Stück weit an die Diskussion in den 70er Jahren, als die Bundesregierung die Frechheit besaß, die Gurtpflicht durchzusetzen. Also das klingt so ein bisschen wie, ja, ich werde in meiner Freiheit beschränkt, durch die Windschutzscheibe zu fliegen bei einem Unfall, weiß ich nicht. Ne? Und selbst wenn ich die ganz persönliche, private Überzeugung hätte, Mensch, Corona, das ist doch nur eine Grippe oder Corona gibt es doch gar nicht oder ist von irgendwelchen Reptiloiden erfunden worden, aber whatever, völlig wurscht. Ja,
gibt es ja die wildesten Theorien.
Selbst dann könnte ich doch dann sagen, mein Gott, was ist das für ein kleiner Eingriff, dass ich mit einer Maske durch die Gegend laufe, zumindest im Supermarkt oder was weiß ich wo, weil zu Hause läuft ja keiner mit einer Maske rum, also ich jedenfalls nicht. Und sich derart zu echauffieren und dann auch noch als Normalo mitzumarschieren neben irgendwelchen strammen Rechten, wo ja. Ich mir die Frage stelle, habt ihr die Reichskriegsflaggen nicht gesehen, habt ihr euch die Burschen nicht angeguckt? Und ist mir auch völlig egal, ob das Identitäre sind oder Reichsbürger oder Dritter Weg oder NPD oder also das ist doch letztlich alles das gleiche Geschmeiß, möchte ich fast sagen. Ja. Also das sind Leute, mit denen ich jedenfalls, selbst wenn ich gegen irgendwas demonstrieren will, nicht zusammen mit denen auf die Straße gehe. Da muss ich mir eben überlegen, dass ich woanders und mit anderen Leuten demonstriere, aber das sind doch Menschen, von denen ich mich jedenfalls fernhalten würde. Und das verstehe ich nicht.
Ja.
Dass, wenn jemand, sagen wir mal, harmlos ist und normal, aber Impfgegner, harmlos ist und normal, aber nicht daran glaubt, dass diese Krankheit irgendwie gefährlich ist, dass Menschen, die an sich aus der Mitte kommen, dass die an der Stelle so blind sind, dass sie nicht sehen, dass die damit den Radikalen eben auch eine Legitimation verschaffen, dass sie jetzt ja quasi mit der Mitte und in der Mitte mitmarschieren und damit so rüberkommt, als wäre das ein ganz normales Anliegen, mit Reichskriegsflaggen vorm Reichstag rumzuhampeln und da irgendwie Sturm auf Berlin. Ne? Also man muss ich muss es nicht begreifen, aber ist jetzt nicht wirklich Kommunalwahl.
Nein, es führt ein bisschen weiter weg, definitiv. Aber ich glaube, umso wichtiger, weil ich möchte auf ein ganz besonderes Thema hinaus, weil uns hat man damals auch schon gesagt, geht bitte wählen, gebt nicht irgendwie den Extremen irgendwie dadurch eine Stimme, dass ihr nicht geht oder Protest wählt oder sonst irgendwas, sondern gebt bitte eure Stimme ab. Und damit machen wir ein ganz wichtiges Feld auf, nämlich die Erstwähler, die auch diesmal bei der Kommunalwahl damit dann auch in Keveler ran dürfen. Da hast du selber ja auch einen großen Aufwand betrieben mit deiner Familie, um die auch anzusprechen.
Das ist richtig. Vielleicht vorneweg, auf Kreisebene mag das anders aussehen, aber hier auf Stadtebene haben wir ja nun keine extremen Parteien, sondern das ist alles irgendwie so Mitte oder Mitte links oder wie man das auch immer dann bewertet, halt CDU, die KBV als Freie Wähler, FDP, SPD, Grüne, das ist jetzt also, ich sag mal, überschaubar demokratisch, das kriegt man also noch ganz gut hin, da kann man eigentlich unter demokratischen Gesichtspunkten jede Partei wählen. Ja, was die Erstwähler angeht, da ging es ja mehr darum, denen zum einen zu sagen, übrigens, ihr dürft, auch wenn ihr vielleicht erst 16, 17 seid, wir haben auch Erstwähler angeschrieben, die schon älter waren, aber die letzte Kommunalwahl bzw. die letzte Bürgermeisterwahl war 2015, sodass es also auch durchaus einen 20-Jährigen in Anführungsstrichen betroffen haben kann, eine Erstwählerkarte gekriegt zu haben. Aber dass man sagt, so, ihr dürft jetzt das erste Mal und wäre schön, wenn ihr es tut, informiert euch, damit ihr auch wisst, welche Wahl ihr habt. Damit das Ding nicht ungelesen im Papierkorb landet, haben wir uns natürlich auch darum bemüht, also wir sind in dem Fall meine Frau und ich und dann das kleine Team, was ich rundherum habe, die mir bei den Grafiken und so weiter ein bisschen helfen, also da, dass das einigermaßen ansprechend ist und dass es vor allen Dingen personalisiert ist. Also durfte ich 1800 Mal personalisierte Anrede machen und 1800 Mal meine Unterschrift selber schön drunter setzen. Jetzt kann ich sie.
Und hast sehr muskulöse Unterarme bekommen.
Ja, also, Sehnenscheidenentzündung knapp verfehlt. Nee, aber das andere, da muss ich meiner Frau extrem dankbar sein. Die hat letztlich, weil ich ja nun keinen Urlaub habe und so neben Wahlkampf noch irgendwie so einen normalen Job als Bürgermeister habe, hat die sehr viele dieser Erstwählerkarten eben ausgetragen, haben uns das Porto gespart. Andererseits sieht man dann eben auch, wo es ankommt. Wir hoffen, dass wirklich die allermeisten Erstwählerkarten auch da angekommen sind, wo sie auch hin sollen, nämlich bei dem Erstwähler, der gemeint ist. Und also wenn man mal so überlegt, es war auch durchaus mal eine schöne Erfahrung, durch die Außenbereiche zu fahren. Das haben wir dann jetzt am letzten Wochenende gemacht. Da bin ich also in Ecken von Twisteen außen und von Wetten außen gewesen, wo ich tatsächlich vorher in meinem Leben noch nicht gewesen bin. Also ich glaube, jetzt sagen zu können, ich habe jetzt also auch entlegenere Ecken von Kevlar und Ortschaften kennengelernt und kenne mich jetzt wieder sehr gut aus. Aber das ist ja dieser Irrglaube, dass man meint, so nach dem Motto, okay, ich kenne mich hier aus, ich bin ja groß geworden, ne? Man kann mir viel erzählen, aber ne? Und dann kriegt man so Straßennamen und sagt, nee, das ist in Geldern, ne? Und dann ist das nicht in Geldern, sondern es ist Kevlar oder ne, also irgendwie da hinten, da sind wir doch in Weeze oder da sind wir in was weiß ich. Nee, das ist Kevlar. Also, und aha, okay, dann fährt man da. Also ich bin teilweise mit Navi gefahren, damit ich die wirklich, gerade wenn das irgendwo in Außenbereichen ist, ja, also.
Ja, aber Dominik, man möchte ja gerüstet sein, bestenfalls für die nächsten 5 Jahre. Also insofern, Kevlar erleben, Kevlar erfahren. Und ich höre so ein Stück weit raus dann auch, dieses Projekt Wiederwahl ist ja dann auch so ein bisschen Familienbusiness. Tauchen wir mal eine Idee tiefer nochmal ein bei dir. Wie wird denn für dich der Wahltag eigentlich ganz persönlich aussehen? Hast du da besondere Abläufe? Ich meine, du bist einmal gewählt worden bis dato, aber gibt es irgendwie besondere Abläufe an so einem Tag?
Ja, ich denke jetzt, ohne dass ich jetzt einen exakten Tagesablauf habe, aber sonntags stehen wir, also wenn uns die Kinder einigermaßen lassen, nicht um 6:30 auf wie sonst oder um 5:45, sondern ein bisschen später. Da unser Dritter jetzt in die Kommunionvorbereitung kommt, werden wir möglicherweise die Familienmesse besuchen und danach uns auf den Weg in die Hubertusschule machen, um dort in die Wahlkabine zu kommen. Also klar, wir haben darüber nachgedacht, ob wir Briefwahl machen, aber haben gesagt, naja, komm, ich sage das mal so profan, ich kann ja nicht sagen, die Hygienestandards sind alle super und dann sage ich, nee, ich mache aber lieber Briefwahl. Ja. Also ich gehe in mein Wahllokal und mache dann da die Wahl und dann gucken wir, dass wir den Nachmittag irgendwie rumkriegen. Und ab 5:45 bin ich im Konzert- und Bühnenhaus, da findet ja die Wahlergebnispräsentation statt. Ich bin mir sicher, dass ich dann auch tatsächlich richtig Puls habe. Alles andere fände ich, glaube ich, unnormal. Ich weiß, wie ich mich vor 5 Jahren gefühlt habe, wo viele gedacht haben, hey, du bist doch ganz cool, du hast ja eh keine Chance. Ne? Mhm. Man sitzt dann da und denkt sich, okay, was passiert eigentlich, wenn die ersten Zahlen kommen? Ne? Desaster oder Freude oder Unsicherheit, Zittern, Bangen, also
ich möchte nicht tauschen, ich kann mir das gut vorstellen, ja.
Es ist ja tatsächlich so, dass man ein Stück weit ich bin ja nicht der Herausforderer dieses Mal, sondern derjenige, der letztlich auch für 5 Jahre Arbeit beurteilt wird.
Ja.
Und da stellt einem der Bürger auch ein Zeugnis aus. Und klar, wenn ich abgewählt werde, muss ich sagen, ganz so geil, wie du eigentlich dachtest, bist du offenbar nicht gewesen. Also abgewählt ist ein eindeutiges Votum. Ne?
Ja.
Andererseits, wenn es ein überzeugender Sieg wird, muss ich sagen, gut, wenn es so ist, dann scheint es ja nicht schlecht gewesen zu sein, dann machst du mal so weiter wie bisher.
Ja. Ja,
also überparteilich und gucken, die Dinge auch umzusetzen, war bisher der richtige Weg, würde ich dann so weiter probieren. Ne? Aber am Ende entscheidet der Wähler und das werden wir irgendwann vermutlich mit den, also so eine erste valide Prognose haben wir dann hoffentlich um 19 Uhr, dann sind die ersten Wahlbezirke wirklich rausgezählt. Ein paar aus Mitte, ein paar aus Außen. Und dann weiß man ungefähr, also zumindest grob, wohin die Reise geht. Mhm. Aber ich denke, um 8 wissen wir deutlich mehr, selbst wenn dann vielleicht noch 2, 3 Wahlbezirke fehlen. Aber ich denke, um 8, wenn es nicht wieder so knapp wird wie letztes Mal, wo es ja wirklich bis zum letzten Ding echt unklar war, wie das Ding ausgeht. Um 8 hoffe ich doch, dass ich Klarheit habe und nach Möglichkeit auch die Klarheit habe, dass ich noch 5 Jahre weitermachen darf.
Aber ich finde es ein sehr schönes Bild. Der Bürger stellt ein Zeugnis aus. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Und ich glaube, alle von uns waren bei jedem Zeugnis relativ aufgeregt, Versetzung gefährdet, ja, nein. Dein Klassenkamerad ist dein Herausforderer, Mario Maaßen von der CDU. Was man aber so bisher erlebt, ist das ein recht fairer Wahlkampf. Das muss man so sagen. Klar, es gibt hier und da mal ein paar Spitzen. Das gehört auch durchaus mit dazu. Aber gab und gibt es zwischen euch auch mal den ein oder anderen kurzen Kontakt? Oder hat man da noch wirklich bestenfalls Funkstille?
Dafür ist die Stadt zu klein, die Veranstaltungen zu selten. Also ich kann ja, wir zeichnen heute jetzt an einem Mittwoch auf. Wir haben uns das letzte Mal gestern Abend gesehen. Da war Jahreshauptversammlung des Kevlarer Sportvereins. Ich bin da ja, haben wir ja aus dem ersten Podcast rausgearbeitet. Aktives Mitglied der Judo-Abteilung. Also bin ich da gewesen. Ist ein neuer Vorstand gewählt worden im Hülsparkstadion.
Und die sind auf die Matte geschickt.
Ja, nee, an der Stelle. Nee, die wollten ja alle. Die sind ja so gewählt worden, wie sie wollten. Alles gut. Nur, wie gesagt, da sind wir uns halt über den Weg gelaufen. Wir haben nach der Versammlung noch über zwei, drei Dinge gesprochen, vielleicht auch über vier. Ja, es ist ein fairer Wahlkampf. Das haben wir uns im Vorfeld auch versprochen, in die Hand versprochen, dass wir anständig miteinander umgehen. Ich glaube allerdings auch, dass er die gleiche Überzeugung hat wie ich, nämlich dass die Leute keinen Bock darauf haben, dass sich Menschen, die dafür werben, demnächst die Stadt zu repräsentieren, dass die sich mit Dreck bewerfen. Mhm. Das wollen die Leute nicht sehen. Also ist es der Versuch, sich eben in Sachthemen voneinander abzugrenzen und der Herausforderer vielleicht auch zu sagen, ja, ganz so toll war die Arbeit vom Amtsinhaber nicht. Und der Amtsinhaber sagt natürlich hier, look at me, hier mein Haus, meine Yacht, mein Pferd, ja, wie auch immer. Also dass man einfach so sagt, hier, das habe ich vorzuweisen und so möchte ich gerne noch weitermachen. Ja?
Ja.
Wir bewerfen uns ja nicht mit Wattebäuschen. Ja? Also,
das geht schon um Job, ja klar.
Es geht um Job und es geht auch durchaus um eine Akzentuierung in der Sache. Und da muss man halt einfach gucken, will der Bürger die Pferde wechseln oder will das nicht?
Ja, aber schauen wir mal drauf, wenn du sagst, man versucht natürlich sich so ein paar Dinge auch zuzuschreiben, man verfolgt es bei dir in den sozialen Medien auch ein bisschen, dass du da auch die Beweisführung antrittst für die vergangenen 5 Jahre. Ich habe jetzt jüngst ein Video gesehen von der CDU und da könnte man fast den Gedanken bekommen, die OW1 haben die ganz alleine gebaut.
Die wirklich wahre Wahrheit ist, die CDU hat die OW1, oder wird die CDU, nee, nochmal, die CDU wird die OW1 ganz alleine bauen. Das darf ich jetzt hier natürlich nicht sagen. Ne? Also Spaß beiseite. Also es ist so, dass die CDU sich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten dafür eingesetzt hat, dass die OW1 kommt. Haken. Mhm. Es ist aber auch so, dass im Prinzip alle anderen Parteien des Rates, bis auf die Grünen, das Gleiche gemacht haben. Also im Grunde genommen war das seit Jahrzehnten das Ziehen am selben Ende des Stranges durch Rat und Verwaltung, da wir nicht Straßenbaulastträger sind und auch nicht Genehmigungsbehörde, waren wir sozusagen interessierter Dritter und haben halt immer mal wieder geporkelt und genervt. Und als Hendrik Wüst, der aktuelle Verkehrsminister, nach Kevela kam, war er nun beileibe nicht der erste Verkehrsminister, der nach Kevela kam. Als die CDU, ich glaube 3000 Unterschriften vorgelegt hat, waren das ja nicht alles Parteimitglieder der CDU. Also ich erinnere mich sehr gut, dass zum Beispiel ich da auch unterschrieben habe und ich werde nicht der Einzige gewesen sein außerhalb der CDU. Also der Erfolg hat viele Väter, denke ich. Und ein Vater, das darf man glaube ich auch so sagen, der steht ja auch nicht zur Wahl, das ist tatsächlich Hendrik Wüst, der aktuelle Verkehrsminister, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass das jetzt tatsächlich auch mal passiert. Dann natürlich die Bezirksregierung. Letzten Endes wird man vermutlich sogar dem Verwaltungsgericht irgendwo sagen müssen, Vater des Erfolgs oder Mutter oder was auch immer. Denn die Klagen sind abgewiesen worden, auch wenn die eine, wie gesagt, jetzt auf dem Weg in die Berufung ist. Das ist von vielen Menschen ein Projekt, das von vielen Menschen beharrlich und über viele, viele Jahre verfolgt wurde. Und ich würde auch von mir selber sagen, ich bin auch ein Vater des Projekts OW1, weil auch ich habe es verfolgt und auch ich habe geguckt, was ich tun konnte. Und letzten Endes, wenn die CDU das für sich reklamiert, ist das im Rahmen des Wahlkampfs völlig legitim. Aber es ist ja nicht nur bei der OW1 so, sondern auch beim Solegarten oder anderen Projekten. Da wird ja mal schnell bei einem Projekt, wo man so sagt, ja, das kommt in der Bevölkerung auch richtig gut an, ne?
Ja, ja.
Wird man sagen, hey, das ist meins. Ne? Also ich habe das gemacht und ohne mich wäre es sowieso gar nicht gegangen und eigentlich war ich derjenige, der es erfunden hat. Ne?
Ja.
Ganz so ist es da auch nicht. Beim Solegarten im Prinzip ähnlich wie bei der OW1, auch wenn es nicht ganz so lange gedauert hat. Da hat die CDU sich immer für eingesetzt, aber die SPD auch. Und egal, ob das damals unter Dr. Stiebi oder danach unter mir, die Verwaltung auch. Die Koppelung, die es ursprünglich gab, nämlich daran, dass die Kosten des Solegarns bzw. des Gradierwerks nicht höher sein durften als das Geld, was aus dem Grundstücksverkauf für ein Hotel, was jetzt da steht, erlöst wurde, das hätte ja niemals zu einer irgendwie rentierlichen Ausfinanzierung geführt. Das ging erst, als dann 2016 letztlich klar war, dass wir EFRE-Mittel bekommen, also Förderung aus EU-Mitteln aus dem Tourismustopf. Mhm. Und erst dann war klar, wir kriegen um das Gradierwerk rum auch noch einen gescheiten Solopark, der jetzt Solegarten heißt. Dann fand sich tatsächlich auch ein Investor, der ein Hotel gebaut hat. Dann fand sich auch noch das Karl-Leisner-Klinikum bereit, ein MVZ zu gründen, der Zahnarzt ist reingekommen, oben die Beatmungspflege und so weiter. Das Ding ist ja dann gewachsen und war plötzlich da. Und es ist eben nicht so, dass einer alleine oder eine Partei alleine dann sagt, so, also wir. Ne? Also ja. Im Wahlkampf, wie gesagt, ist alles total legitim, das für sich zu reklamieren. Aber ich glaube, das könnten tatsächlich ganz viele Erfolge wie OW1 oder auch den Solegarten für sich zu reklamieren. Und ich sag mal, begnüge mich ein Stück weit damit zu sagen, ich bin froh, dass ich dabei war. Ich bin froh, dass ich ein Stück des Weges mitgehen konnte und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle helfen konnte, dass das Projekt so geworden ist, wie es geworden ist. Ich freue mich, dass es diese Akzeptanz hat. Beim Solegarten kann man das ja zweifelsfrei so sagen. Bei der OW1 ist das mit der Akzeptanz ja so eine Sache. Viele wollen die, andere wollen die eher nicht, weil es halt die Landschaft zerschneidet. Aber da hatten wir jetzt gerade vor einigen Tagen ein Gespräch mit Vertretern der Initiative Rettet die Binnenheide, die wo wir uns halt eben unterhalten haben, kann man denn eventuell, wenn die OW1 dann tatsächlich da ist, zusammen ein Stück weit mehr Kompensation betreiben, was Renaturierung und sowas angeht, als es ohnehin von dem Straßenbaulastträger geplant ist. Und da sind wir jetzt in Gesprächen, oder das war der Gesprächseinstieg, um da konstruktiv miteinander mal zu gucken, was man da machen kann. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass also dann letztlich so ein Projekt nicht nur realisiert wird, sondern wenn es irgendwie gelingt, die Gegner dieses Projekts dahin zu bekommen, zumindest die Energie, ich sag mal, aus Sicht des Projekts jetzt ins Positive zu wenden, dann wäre ja auch viel gewonnen. Einfach auch, weil es eine gewisse Befriedungsfunktion hat. Und insofern gehen wir also weiter, Schritt für Schritt, und bemühen uns darum, dass nicht nur der Erfolg viele Väter hat, sondern am Ende auch wenig Gegner, sagen wir es mal so.
Also OW1 auch ein Thema mit viel Tiefgang, nicht nur schöne Luftaufnahmen, die man da sehen kann. Dominik, du bist gelernter Strafverteidiger und wir haben vorhin schon mal kurz über Beweisführung gesprochen, die vergangenen 5 Jahre. Jetzt sollst du natürlich kein Plädoyer für dich halten, aber wenn man so ein bisschen auch deine Social-Media-Kanäle verfolgt, sieht man auch so ein bisschen, dass du da auch sagst, was in den vergangenen 5 Jahren gefordert war und auch umgesetzt worden ist. Wenn du für dich mal so vielleicht 2, 3 Highlights rauspicken kannst, das ist ja dein Podcast, da darfst du ja natürlich auch ein bisschen dann für dich da Werbung machen. Aber was waren so für dich vielleicht die prägendsten Themen aus den vergangenen 5 Jahren als Bürgermeister?
Vielleicht nicht das allerwichtigste Projekt der 5 Jahre, aber insofern prägend, weil es in meiner allerersten Ratssitzung auf die Reise gegangen ist. Das war die Bewerbung auf ein Förderprojekt zur Errichtung eines Mehrzweckbeckens, langjährige Forderung des Bädervereins. Mhm. Das Mehrzweckbecken ist jetzt fertig. Ja, es gibt noch Schwierigkeiten. Wir schlagen uns immer noch mit der Firma rum, die für das Stahlbecken zuständig war. Andererseits muss man sagen, dass das Mehrzweckbecken ist jetzt da, es ist fertig. Und weil es halt in meiner allerersten Ratssitzung auf die Reise gebracht wurde, sicherlich ein prägendes Projekt. Ansonsten, das darf man an der Stelle, ich will jetzt hier nicht mit irgendwelchen Plätzen und Straßen kommen. Ja. Sicherlich prägend waren die Krisen, die wir bewältigen mussten. Im Prinzip bin ich in eine Situation reingeboren worden als Bürgermeister, wo als allererstes auf der Tagesordnung die Bewältigung der Flüchtlingskrise stand. Und wo bringt man eigentlich Leute unter, von denen man nicht weiß, wie viele sind es? Wir haben die ja streckenweise auch in Turnhallen gehabt, weil es anders nicht ging. Wie kriegen wir die irgendwie menschenwürdig in größeren Unterkünften unter, weil wir sie schlicht und einfach auch keine Privatwohnungen hatten?
Ja,
oder
so. Ja, schwieriges Thema, ja.
Also damit hat es im Prinzip angefangen, Bewältigung der Flüchtlingskrise, und dann im Prinzip knapp 5 Jahre später endet dann so eine Amtszeit mit der Bewältigung einer weiteren Krise, nämlich mit der Corona-Krise, und da eben auch ein ganz anderes Thema. Betraf die gesamte Bevölkerung, gerade mit dem Lockdown im März, wo es dann auch wieder darum ging, sagen wir mal, eine Situation zum einen transparent darzustellen, zum anderen ohne Puls und überlegt zu lösen, zu versuchen, die Dinge, die vom Bund und vom Land vorgegeben wurden, eben auch auf die Kommune runterzubrechen und dabei aber bitte keine Panik auszulösen, sondern eben die Dinge so vernünftig wie möglich nicht nur umzusetzen, sondern auch zu transportieren, damit der Bürger weiß, was ist, was bedeutet eigentlich das, was sie da oben die ganze Zeit erzählen und auch in Sondersendungen berichten, was bedeutet das eigentlich in Kevela. Insofern, neben Projekten, die umgesetzt wurden, neben der Schulsanierung und was man da so alles anführen kann, Solegarten, St. Jakob, wie gesagt, Projekte, die dann gebaut wurden, würde ich sagen, für mich prägend waren tatsächlich die beiden großen Krisen, die wir hatten. Die Flüchtlingskrise zu Beginn, weil das also direkt, ich sag mal, der Sprung ins kalte Wasser. Jetzt ist was zu lösen, was akut ist. Mhm. Und jetzt hinten raus, wo wir eigentlich auch alle dachten, ja, mal gucken, was das für ein Wahlkampf wird. Und dann kam Corona und plötzlich wurde alles ganz anders. Und darüber hinaus halt eben auch diese Unwägbarkeiten, wie geht es jetzt ja eigentlich gesundheitlich weiter? Explodieren die Zahlen? Sind die Krankenhäuser möglicherweise völlig überfüllt? Wie gehen wir möglicherweise mit hohen Sterberaten um? Was passiert eigentlich in den Schulen, in den Kindergärten und all das? Im Prinzip, wo wir auch im März, April nahezu täglich Entscheidungen treffen mussten und das war herausfordernd und auch prägend. Ja. Und deswegen, also würde ich jetzt ungern über, ich sag mal, umgesetzte Bauprojekte oder sowas sprechen, sondern tatsächlich, wenn es um prägend geht, ja. Mehrzweckbecken und die beiden Krisen.
Macht sehr menschlich und vor allen Dingen bringst du mal ein bisschen das vom Anfang dieses Podcasts auf den Punkt, dass das, was in der großen, weiten Welt passiert, dann doch halt auch eben vor der eigenen Haustür große Herausforderungen hat. Und deswegen muss wahrscheinlich selbst ein Kommunalpolitiker heute auch mehr denn je ein Stück weit auch Krisenmanager sein.
Also jedenfalls in dieser Amtszeit war das so, ja.
Okay, und dann hoffen wir, dass es die nächsten 5 Jahre bestenfalls ruhiger wird. Dominik, jetzt haben wir dich hier mit vielen Fragen gequält. Wir haben aber noch die ein oder andere Frage auch bekommen von treuen Hörerinnen und Hörern von diesem Podcast, unter anderem von Veronika. Die hat gefragt, Herr Bürgermeister, was schätzen Sie denn an Ihrer Stadt und was finden Sie auch als unbedingt erhaltenswürdig? Also bisher ist viel darüber gesprochen worden, was besser gemacht werden kann, wo Probleme liegen, was neu entstehen wird. Aber was macht für Sie Kevele aus? Und was möchten Sie unterstützen, sowie für spätere Generationen bewahren? Was ist bereits positiv in den Städtchen, in denen wir leben? Das ist eine schöne Frage.
Wie ich finde. Ja, das sind schöne 10 Fragen. Ja. okay, also ich versuche jetzt mal die Frage zu beantworten. Was ist eigentlich also schön? Also geht jetzt weniger um, welche Probleme müssen wir lösen, sondern was ist eigentlich schon gut? Ich finde, losgelöst von irgendwelchen Bauwerken oder sonst was, erstmal total gut, dass wir als Kevelaer es auch jetzt wieder in Corona unter Beweis gestellt haben, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wir haben gemeinsam Krisensituationen bewältigt. Also ich glaube, wenn es darauf ankommt, stehen wir Kevelaer zusammen. Und das ist für mich wirklich ein schönes Signal. Es ist eine Stadt, in der wir ziemlich sicher leben können. Ich kenne keine Ecke hier in der Stadt, wo ich Angst hätte, entweder selber nachts um 3 rumzulaufen oder meine Frau da nachts um 3 alleine rumlaufen zu lassen.
Ist ja auch Judoka.
Ja, meine Frau nicht. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Also das ist gut an Kevelaer. Ja. Klar, es gibt Kriminalität, aber jetzt, dass hier irgendwo Straßenzüge wirklich unsicher sind, haben wir ja nicht. Ne? Was seit Alters her gut ist, und da sind wir jetzt dann doch wieder bei Bauwerken bzw. bei Straßenzügen, ich finde die Atmosphäre am Kapellenplatz schon wirklich sehr besonders. Dieser Baumplatz mitten in der Stadt, der gibt trotz des ganzen Trubels, der da sonst so herrscht, der gibt dann doch immer auch ein bisschen Ruhe. Und ich meine, ich wohne ja direkt quasi daneben, ne? Ich laufe 100 Meter, dann bin ich am Kapellenplatz. Ich komme da wirklich oft drüber und das ist wirklich ein Platz, den ich immer gerne überquere, wo ich immer gerne dran vorbei oder drüber laufe, weil das einfach eine schöne Atmosphäre ist. Schöner Ort ist der Sohlegarten, ist wirklich gut geworden. Ein schöner Ort ist jetzt auch etwas, was mit der Stadt nur bedingt zu tun hat, nämlich das Irland. Bin zwar in diesem Jahr nicht da gewesen, vorletzten Jahr auch nicht, aber wir haben da schon viele schöne Stunden, viele schöne Tage verbracht mit der Familie. An der Stadt Kevelaer besonders finde ich auch die Niers und den Niers-Wanderweg und da wirklich Zeit auch am Fluss zu verbringen. Also Fluss ist, also ich meine, ich habe in Bonn studiert, da gab es den Rhein, ein bisschen anderer Fluss.
Bisschen größer.
Aber, ja, ein bisschen größer. Es gibt aber auch in den Ortschaften wirklich tolle Sachen. Also wenn ich eben mal ein bisschen zurückblicke, jetzt auch auf die letzten Wochen und Monate, die sind da noch einige Male in der, also auf den beiden Minigolfplätzen gewesen, wo es einfach auch für die Ortschaften einfach schöne Verweilmöglichkeiten und Freizeitmöglichkeiten gibt. Aber auch in Kervenheim die Burg, wo ich also unten im Keller auch schon Leute verheiratet habe. Und auch Wetten hat mehrere schöne Ecken. Das geht los mit dem Friedensplatz und der Kirche. Und also schöner wäre es noch, wenn der Knausesaal wieder einen Pächter hätte. Aber also das ist schon insgesamt also Kevelaer ist schon insgesamt ein sehr, sehr lebenswerter Raum, wo ich weiß, dass meine Kinder, fast egal in welchem Kindergarten sie sind, egal in welcher Grundschule sie sind, eine gute Kindheit haben können, eine gute Kindheit haben werden, auch über Vereine angebunden sind. Wir haben eine tolle Vereinslandschaft mit Sportvereinen, mit geselligen Vereinen, mit einer Freiwilligen Feuerwehr, einer Jugendfeuerwehr. Also was hier noch an Ehrenamt tatsächlich gelebt wird, ist schon bemerkenswert und wirklich toll. Und das ist also, ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen, springe ich dann doch. Wir haben beschlossen, unter einer halben Stunde zu bleiben.
Ja, schaffen wir nicht ganz.
Schaffen wir nicht ganz. Aber ich mache jetzt hier mal einen Break, weil ich glaube, ich komme sonst wirklich ins Schwelgen. Und,
aber wir haben eine schöne Anschlussfrage dazu. Weil du hast ja schon gesagt, Kevela ist eine schöne Stadt und vor allem eine lebenswerte Stadt, also fast eine Liebeserklärung. Und da hat die Eva hier noch was geschrieben, nämlich, was kann man denn bitte tun, damit die Menschen nicht mehr so viel Müll auf die Straßenränder werfen? Ne? Weil Kevela soll ja auch sauber bleiben, logisch. Ne? Sie schreibt, in regelmäßigen Abständen sammle ich den Müll rund um Kerfenheim ein und werfe ihn in die öffentlichen Papierkörbe, muss man erstmal sagen, Hut ab, liebe Eva, aber was kann man da vielleicht wirklich auch noch tun?
Ja, wir haben in Kevela und Umgebung mehrere, die regelmäßig Müll sammeln. Es gab auch vor ein oder zwei Jahren mal eine konzertierte Aktion, da hat also der städtische Betriebshof mitgeholfen, da sind die Vereine losgezogen und haben wirklich auch in Kevela Müll gesammelt. Das ist sehr löblich. Leider, also sagen wir mal, die Umweltsäue gibt es halt überall in ganz Deutschland, in jeder Stadt, die halt meinen, der größte Mülleimer ist halt die Natur, wo man halt einfach alles hinpfeffert. Ne? Und das wird man den Leuten, die sowas tun, auch nicht austreiben können. Ja? Und man kann Dinge verbieten, man kann, wenn man Leute erwischt, die auch sanktionieren, aber in der Regel erwischt man sie nicht. Das heißt also, wir reinigen ja schon auch die Stadt, aber der Betriebshof hat überschaubare Kapazitäten und insofern verhindern kann man es nicht, dass die Stadt von Menschen, denen Natur egal ist, die ihren Müll einfach irgendwo hinwerfen, die Stadt kann man davon nicht verschonen. Das ist leider so, rein realistisch. Insofern ist das total bewundernswert, dass wir auch in Kevela Menschen haben, wie Eva oder wie auch andere, die ihre Freizeit opfern, um ja eben auch Müll aufzusammeln, damit die Stadt weiterhin sauber ist und damit ein Stück lebenswerter. Ja.
Eine möglichst saubere Stadt, ein möglichst sauberer Wahlkampf. Wir haben ihn auf jeden Fall ja fast kontaktlos hinbekommen mit diesem Podcast, Dominik. 7 Folgen sind es mit dieser insgesamt. Am 13. September wird gewählt. Das wirklich wichtige Plädoyer. Machen Sie, macht ihr euer Kreuz, macht eure Stimme. Und dann werden wir bald wissen, ob es dann den Podcast in der Fortsetzung gibt mit dem wiedergewählten Bürgermeister Dominik Pichler. Aber eine Frage, die müssen wir noch klären. Denn wir haben vorne diese schöne Melodie, die wir jedes Mal hören vor dem Podcast. Das ist das Kevela-Lied. Und die große Frage ist natürlich, wer hat denn das gespielt? Gibt es das bei Spotify?
Nee, ich glaube, das gibt es nur bei uns, denn das habe ich vor dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, hier eingespielt. Und ich bin froh, dass es einigermaßen geraten ist. Ich bin kein professioneller Mundharmonikaspieler, aber es hatte ganz gut funktioniert, glaube ich. Und es ist eine schöne Erkennungsmelodie. Auch die Mundharmonika als Instrument eigentlich also relativ prägnant. Und es hat mich gefreut, tatsächlich gefreut, dass diese Melodie uns hier auch ein Stück weit durch die Podcasts begleitet hat. Und ich überlege ernsthaft, das Ding als Klingelton zu nehmen.
Schau an. Also die jungen Leute nennen sowas, glaube ich, Signature-Move. Also insofern hast du da auch noch was geschafft. Dominik, dann waren das 7 Podcasts. Ich hoffe natürlich, wir hören uns in irgendeiner Art und Weise wieder, weil es ist ein tolles Format. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, ja.
Drück dir die Daumen dann für den 13. September.
Dankeschön.
Liebe Kevelerer, geht zur Wahl, macht euer Kreuz. Das ist das, was ihr tun könnt, um Politik vor der eigenen Türe zu gestalten.
Jo, und du gehst in einer Kommune südlich von hier wählen. Und dann haben wir beide.
Aber wählen tue ich.
Ja, auf jeden Fall.
100 Pro.
Und ich kann es nur unterstützen. Wichtig ist, wählen zu gehen, denn je mehr Leute wählen gehen, umso größer ist auch die Legitimation, nicht nur des Bürgermeisters, sondern auch der Leute, die im Stadtrat vertreten sind. Und es sind wirklich wichtige Dinge, die dort entschieden werden. Vielen Dank.
Danke dir, Dominik. Alles Gute und alles Gute, Kevela.